der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Wir sitzen mal wieder zusammen und wollen über einen Predigtext vom vergangenen Sonntag reden. Hier sitzt die Claudia und wir haben uns gerade den Text nochmal angeschaut.
Und neben mir, der ich, ist Pastor Jonas Schröter, lutherischer Pastor oder Pastor der lutherischen Freikirche in Wangen im Allgäu.
Und der Text ist Lukas 2, bekannt für die Weihnachtsgeschichte, aber das Kapitel ist lang. Da kommt am Ende noch der Bericht von dem 12-jährigen Jesus im Tempel.
Ja, wir wollten uns den Text, der ja manchen sehr bekannt ist, unter dem Aspekt anschauen der Suche. Und Suche, das kennt wahrscheinlich jeder. Also ich höre es jeden Tag mindestens einmal: Mama, hast du meinen Bleistift gesehen? Mama, hast du das Buch gesehen? Schwieriger wird es für mich, wenn ich selber auf der Suche bin, nämlich nach dem Autoschlüssel, weil ein Termin bevorsteht und ich spät dran bin.
Und richtig schwierig wird es, wenn eine Person gesucht wird, wenn die Hubschrauber kreisen und eine demente alte Person suchen oder eben ein Kind, was verloren gegangen ist oder sich verlaufen hat.
Ja, also das stelle ich mir, uns ist es nie passiert, aber ich stelle mir das wirklich schrecklich vor im Möbelhaus oder bei IKEA. Dir fällt auf einmal dein Kind. Und wie erlösend ist dann, wenn die Durchsage kommt, der kleine Max sitzt im Bällebad und wartet auf seine Mama.
In unserem Gotteswort geht es darum, dass nicht der kleine Max, sondern ganz unglaublich, am Ende der Weihnachtsgeschichte in diesem zweiten Kapitel, dass das Kind Jesus verloren geht.
Wobei Kind ist ja schon fast etwas übertrieben. Es wird berichtet, Jesus war schon 12 Jahre alt, also er ist schon fast ein Teenager. Und soweit ich mich erinnere, im jüdischen Recht praktisch in dem Moment mündig.
Das haben wir recht plastisch vor Augen hier in unserer Familie, weil wir 2 12-Jährige in der Familie haben, die also jetzt 12 geworden sind. Und ja, sie werden langsam groß und müssen immer mehr Verantwortung übernehmen. Und das war also der Punkt bei der Tradition im Volk Israel zur Jesu Zeit. Da hat man gesagt, mit 12 Jahren oder mit Abschluss des 12. Jahres sind die Kinder dann verantwortlich dafür, dass sie auch selber nach den Geboten leben. Bis dahin sind sie also mit ihren Eltern sozusagen mitgeschwommen und haben gesehen, wie die Eltern den Sabbat einhalten oder die rituellen Waschungen durchführen, die geboten waren. Aber ab 12 mussten die Jungs dann ran und mussten selber darauf achten, dass sie die Gebote und Satzungen und Traditionen halten und waren selbst dann auch dafür verantwortlich. Die waren also dann Söhne des Gesetzes.
Ja, das wird ja bis heute bei den Juden gefeiert, die sogenannte Bar Mitzwa. Ab dann dürfen die Jungs auch in der Synagoge Texte vorlesen, öffentlich. Und ich finde es aber interessant auch, eben, dass man als Kind gläubiger Eltern sich nicht auf den von den Eltern erlernten Glauben berufen kann, sondern dass einfach in Gottes Auge aus, ist ja nicht nur jüdische Tradition, sondern dass auch in Gottes Auge der Moment kommt, wo ich eben selber für den Glauben verantwortlich bin, wo es um einen eigenständigen Glauben oder um ein eigenständiges Leben als Nachfolger von Jesus geht.
Ja, das ist also so ein gewisses Abnabeln dann nochmal angesagt, dass die Kinder auch ihren Glauben selbstständig leben und selbstständig da Entscheidungen treffen.
Bei uns ist es ja so ein bisschen entsprechend Bar Mitzwa quasi mit der Konfirmation, Abschluss vom biblischen Unterricht, wo eben dann der Jugendliche sein Glaube auch bekennt.
Jesus durfte also zum ersten Mal mit auf die Pilgerreise nach Jerusalem gehen zum Passafest. Das war das Fest, wo man sich daran erinnerte, dass Gott sein Volk befreit hat auf wunderbare Art und Weise aus der Sklaverei in Ägypten. Wir kennen das mit diesem Passalamm und dem Blut an die Türschwellen, damit der Würgeengel vorbeigeht. Und Gott hat also eingesetzt, dass dieses Fest immer und immer wieder jährlich gefeiert werden sollte. Und die frommen Juden, also auch die Frauen mit, die Maria und der Josef, die gingen da zum Passafest nach Jerusalem in den Tempel. Und mit 12 durfte Jesus zum ersten Mal mitgehen.
Genau, ich wollte gerade sagen, das war bestimmt für die Kinder auch was enorm Spannendes. Man erlebt, wie die Eltern sich auf die Reise machen. Damals ist man ja nicht nur eine halbe Stunde mit dem Auto irgendwo hingefahren, sondern es war eine Tagereise, mehrere Tage lang. Die Eltern bereiten alles vor, packen alles. Und so als Kind ist man ja gespannt, was kommt dann und wie wird das Fest sein? Also man kann sich gut vorstellen, dass Jesus da auch mit einer ganz großen Spannung mit seinen Eltern und mit vielen anderen aus dem Dorf nach Jerusalem ging. Und die Reisegruppe wurde ja immer größer, je mehr näher man Jerusalem kam, weil aus jedem Dorf Leute dazugekommen sind.
Was kann man mitnehmen für uns? Es ist also ganz wichtig, dass Kinder in ihrer Familie zu Hause Jesus kennenlernen, den Glauben kennenlernen, den Glauben leben und dass sie auch in der Familie diese Traditionen kennenlernen, mit denen im Jahresablauf an die großen Taten Gottes erinnert wird. Das ist jetzt bei uns nicht mehr das Passafest.
Ja, bei uns ist es das Osterfest und auch Weihnachten oder auch, ich denke, auch der ganze Passions- oder Adventszeitraum. Aber als Eltern merke ich, das ist ganz schön schwierig, dass da an den Festen die Großtaten Gottes im Vordergrund stehen und im Mittelpunkt stehen, dass es an Ostern wirklich darum geht, Jesus ist für uns gestorben an Karfreitag und für uns auferstanden zu unserem Heil. Und dass es eben nicht darum geht, und was kriege ich jetzt zu Ostern und wann kann ich endlich das Osternest suchen? Oder auch an Heiligabend, was ja noch nicht so lange hinter uns liegt, dass wirklich im Mittelpunkt steht, Gott wird Mensch, Gott beschenkt uns mit sich selber.
Die Nebensächlichkeiten wie die Geschenke und die Ostereier, die werden dann schnell zur Hauptsache. Und da ist es also wichtig für alle, die so im Gedanken leben, eine Familie zu gründen oder natürlich wer eben Kinder hat im Haushalt, die Kinder daran zu gewöhnen, dass sie lernen, was im Jahresablauf wir für Traditionen pflegen, die natürlich biblisch sein müssen. Wir feiern nicht irgendwelche Marienfeste oder so, die biblisch nicht begründet sind. Aber das war im Jahresverlauf dran denken, Gott ist in die Welt gekommen, Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist auferstanden. Dass wir da gute Traditionen pflegen, die das jeweils im Jahreskreis betonen.
Und da kann ich vielleicht dazu sage, da gibt es einen Bibelvers, auch, der uns da auch als Eltern Mut macht, nämlich in der Sprüche 22, Vers 6 heißt es, gewöhne den Knaben und natürlich auch das Mädchen an seinen Weg, so lässt er nicht davon, wenn er alt ist. Und da möchte ich auch selber als Tochter gläubiger Eltern Mut machen, auch selbst der sonntägliche Gottesdienstbesuch, das mag viel Gemotze sein, das mag die Teenies irgendwann völlig gegen Strich gehen, aber die Gewohnheit, wir gehen als Familie am Sonntag zum Gottesdienst, ins Haus Gottes, um zu hören von Gott, um zu beten. Und das bleibt einfach. Und wenn man dann älter wird, dann kommt man auch auf diese Tradition zurück, auf diese Gewohnheit. Und es ist eine gute Gewohnheit. Also gewöhne dein Kind an den Weg, dann lässt er nicht davon, wenn er alt ist.
Und da geht es bei uns nicht so sehr um die Pilgerreise irgendwo weit weg, sondern da geht es eben darum, jeden Sonntag Mühe nicht zu scheuen und eben auch auf Dinge zu verzichten, ein schönes Skiwochenende oder so, damit wir Zeit haben, mit der Gemeinde zusammen Gottes Wort zu hören und Gott zu loben und zu preisen.
Und solche Gewohnheiten können auch eine ganz große Hilfe sein auf der Suche nach Jesus. Nämlich dann, wenn es uns geht wie Maria und Josef, dass wir Jesus aus dem Blick verlieren.
Und dass die ganzen alltäglichen Probleme dann viel größer sind als das Wissen, dass Jesus da ist. Auf der Reise nach Jerusalem ging alles glatt, wie wir hören, aber und von dem Fest ist auch nicht viel berichtet, aber auf der Rückreise, da zeigt sich dann ein neues Problem. Jesus ist verloren gegangen.
Eigentlich ist es ja aus der Sicht von einer Mutter undenkbar, dass ein Kind verloren geht, aber man kann sich es andererseits auch gut vorstellen. Das Fest ist um, da ist das ganze Getriebe, man packt seine Sache zusammen und die Gedanken sind so voll gerichtet auf alles, was mit der Rückreise zu tun hat. Und da verliert man einfach das Kind aus dem Blick. Und mir fiel da jetzt auch diese Parallele im Alltag. Da ist der Alltagstrubel, da ist so viel zu tun, zu denken, da ist die Arbeit. Und dann vergesse ich ganz, die Andacht zu halten. Dann habe ich keine Zeit, weil ich knapp dran bin, schnell zum Bus muss. Und dann fällt mir abends lese ich die Bibel, abends werde ich mit Jesus reden. Und abends bin ich zu müde und lege mich ins Bett. Und vielleicht fällt mir es erst 2-3 Tage später ein, dass ich im ganzen Alltagstrubel Jesus aus dem Blick verloren habe.
Ja, und wenn es zum Dauerzustand wird, dann kann es ihm tatsächlich passieren, dass Jesus immer weiter weg ist oder gar nicht mehr da ist. Also in dem Bericht hier, das ist ja richtig heile Welt, dass die Eltern von Jesus, also Maria und Josef, denken, er ist bei den Gefährten. Das war ungefährlich für einen 12-Jährigen. Die ganze Pilgergesellschaft oder die ganze Reisegruppe, die ging halt miteinander. Die Kinder waren mit den Kindern, die Erwachsenen, die Frauen wahrscheinlich mit den Frauen und die Männer haben ihre Sachen zu besprechen gehabt und da machten die sich eigentlich keine Sorgen.
Ja, man muss vielleicht lesen, da heißt es nämlich, der Knabe Jesus blieb in Jerusalem, aber Josef und seine Mutter wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Reisegefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. So berichtet es Lukas.
Ist übrigens interessant, was da im griechischen Text steht für das, was Luther als Gefährten übersetzt hat. Da steht Synode. Sie dachten, er wäre bei der Synode.
Synhodos, gemeinsam unterwegs, gemeinsam auf dem Weg.
Das verwenden wir ja heute ganz anders, dass es der gemeinsame Weg ist von Gemeinden, die sich zusammenschließen und gemeinsame Arbeit tun wollen. Aber im Grunde genommen ist jede christliche Gemeinde eine Synode oder es sind eben Weggefährten, die Gott uns mit auf den Weg gibt.
Und es sind eben auch Menschen, an die wir uns wenden können, wenn wir Jesus scheinbar verloren haben, wenn er uns aus dem Blick geraten ist, wo man andere einfach fragen kann. Und deswegen ist es ja auch gut, den Bezug zur Gemeinde zu haben oder Gemeinde zu suchen, Weggefährten, die einem auch wieder helfen können, Jesus zu finden.
Ja, das braucht man. Alleine im Glauben leben, das ist heftig schwer. Und da kann man also Jesus ganz schnell verlieren.
Wobei an der Stelle hier bringen die Reisegefährten nicht so viel. Da heißt es ja dann weiter, als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück.
Können wir natürlich jetzt auch versuchen anzuwenden und zu sagen, jeder muss eben seinen eigenen Glauben haben. Es reicht nicht, dass du dich darauf verlässt. Naja, die Synode, also die Gemeinde, die anderen, die glauben ja. Und ich glaube, was die Kirche glaubt. Und meine Großmutter, die hat immer die Bibel gelesen. Und da bin ich in guter Gesellschaft. Ja, wir müssen schon selber Jesus finden. Oder Jesus muss in unserem Herzen sein, bei jedem selber, so gut wie die Synode, also die Gemeinschaft ist.
Ja, und jeder muss für sich selber im Alltag mit Jesus leben. Die Gemeinschaft mit Jesus habe.
Ja, für Maria und Josef war Jesus erstmal verloren gegangen. Und sie gehen dann sehr besorgt zurück nach Jerusalem und wissen, dass die Reisegefährten ein sicheres Pflaster waren für den 12-Jährigen, aber nicht Jerusalem. Da gab es wilde Geschäftemacher, viele Leute aus anderen Ländern. Da gab es besonders Fromme und besonders Fanatische. Da wollte man so ein Kind natürlich nicht alleine lassen. Uns wurde dann berichtet, dass sie am dritten Tag das Kind wiederfinden. An einer Stelle, wo sie offenbar nicht zuerst gesucht haben.
Ja, und das ist eigentlich, ja, finde ich spannend, wo sucht man Jesus zuerst? Also die werden die ganze Stadt, die ganze Gasse, alles, jeden Platz ausgesucht haben, wo sie in der vergangenen Zeit war, wo so ein Kind sein kann, was interessant sein kann. Wo suche ich Jesus eigentlich?
Sie haben wahrscheinlich gedacht, er sitzt irgendwie heulend in der Ecke auf dem Markt oder in diesen Basaren, die es da gibt und weiß nicht mehr einen aus, wo seine Mama ist. Oder vielleicht haben sie befürchtet, dass er unter schlechte Gesellschaft gekommen ist. Und überraschend ist natürlich dann, Jesus sitzt zwischen den Gelehrten und den Schülern dort im Tempel, wo es also üblich war, dass die Pilger und die Leute, die in den Tempel kamen, unterwiesen wurden von den Gelehrten. Da gab es also immer ein bisschen Bibelschule.
Ja, und wo suche ich Jesus? Suche ich Jesus in der Natur? Suche ich Jesus bei der Arbeit? Suche ich Jesus im Getriebe oder in der Vergnügung? Suche ich Jesus in irgendwelche Bücher? Wo suche ich Jesus, wenn ich ihn aus dem Blick verloren habe? Die Maria und der Josef, die gehen jetzt am dritten Tag zum Tempel.
In Gottes Haus muss man Jesus suchen. Und dort, wo Gottes Wort verkündigt wird, oder damals war es eben noch, wo die Gottesdienste gefeiert wurden mit den Opfern, die Gott im Alten Testament gegeben hatte und vorgeschrieben hatte als Hinweis auf das eine Opfer, was der Erlöser, ja, Jesus, dann bringen wird.
Und Gott hatte ja auch gesagt gehabt, damals in der Stiftshütte schon und auch im Tempel, das ist das Haus, wo ich wohne, das ist der Ort, wo ich mich offenbare. Und heute offenbart, oder er hat sich ja jetzt offenbart in seinem Wort. Also wenn ich Jesus suche, dann finde ich ihn in seinem Wort.
Interessant ist dann, was berichtet wird von dieser Begegnung von Jesus mit den Lehrern und mit den anderen Schülern offenbar. Die sind beeindruckt von dem, was Jesus da zeigt. Vers 47. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Was passiert da? Jesus ist ein 12-Jähriger, hat er in Nazareth in der Synagoge mehr gelernt als die anderen Kinder der Pilger? Hat er vielleicht bei Maria tiefere Einblicke gehabt als die anderen, dass die Gelehrten sich wundern über seine Antworten und über seine Fragen? Was ist da los?
Ich denke, die Antwort finden wir in dem, was er dann zu Maria sagt, nämlich: Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also der Tempel ist ja das Haus seines Vaters und dieses Wort ist ja Gottes Wort und er ist ja Gott selbst, der Mensch geworden ist. Also es ist für ihn nichts Neues, worüber er da redet. Es ist sein ewiges Wort letztlich.
Da heißt erstmal, dass die Eltern das nicht verstanden haben mit dem Haus seines Vaters. Denn für die stand das Haus seines Vaters ganz offensichtlich in Nazareth und dahin ist er nicht mitgekommen. Was ist da also los? Jesus lässt hier ein bisschen was blicken von seiner göttlichen Natur, dass er also eben nicht nur der 12-Jährige ist, der mit den anderen auf die Pilgerreise nach Jerusalem geht, sondern er ist der lebendige Gott, der die Welt geschaffen hat, der sich den Heilsplan für uns Menschen ausgedacht hat. Und der sitzt jetzt zwischen den Gelehrten, die sein Wort ja auslegen und versuchen, den Kindern nahezubringen. Das muss Maria und Josef erstmal verstehen und die Gelehrten, naja, einige haben es später verstanden.
Ja, Maria und Josef, sie waren auf der Suche nach Jesus, sie haben ihn im Tempel gefunden, aber sie erleben eben die Überraschung. Sie findet Jesus ganz anders, als sie es sich vorgestellt haben. Sie findet nicht mehr ihr kleines, ihren 12-jährigen Junge, sondern sie findet jemanden, der auf eine ganz andere Art, auf eine ganz andere Ebene redet. Und ich glaube, das ist auch was, was uns passieren kann, wenn wir auf der Suche nach Jesus sind. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir in Gottesdienst gehen, dass Jesus uns ganz anders begegnet, als wir es uns vorstellen.
Vielleicht besonders, wenn uns Jesus verloren gegangen ist. Wenn vielleicht nach der Jugend oder nach der Konfirmandenunterricht und Rüstzeiten, wo Jesus ganz nah war und wo das ganz selbstverständlich war, mit Jesus zu leben, sein Wort zu hören und zu lesen und mit anderen zu beten und Lieder zu singen. Und dann auf einmal kommt Studium, dann geht es raus in die große, weite Welt und da scheint Jesus wieder verschwunden zu sein. Es lohnt sich auf alle Fälle, wieder zu suchen. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Wir sollen also uns wieder auf die Suche machen und sollten nicht überrascht sein, wenn wir Jesus wiederfinden, aber möglicherweise auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir das bisher gewöhnt waren, dass sich Gott also ganz neu auch offenbaren kann. Hier von Maria und Josef. Sie haben es ja gewusst, dass das ein besonderes Kind ist. Sie haben es ja gewusst von dem Engel, dass
er Gottes Sohn ist.
Und dass er, oder Josef hat es gesagt bekommen, er soll Jesus nennen, den Namen nennen, weil er sein Volk erlösen wird von ihren Sünden.
Ja, theoretisch hatte sie das Wissen, aber praktisch, dass es auch in ihrem Leben Realität wird, das muss sich hier und sicher noch an viele andere Stellen in ihrem Alltag erweisen. Und es ist bei uns ja auch so, man hat viel theoretisches Wissen, aber Jesus ganz praktisch zu finden, das ist nochmal was ganz anderes.
Das ist interessant, dass im Lukas-Evangelium diese Begebenheit, also ziemlich am Anfang steht, hier noch im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte. Und am Ende vom Lukas-Evangelium kommt nochmal eine ganz ähnliche Geschichte, wo zwei ganz enttäuscht sind, dass sie Jesus verloren haben und dann zurückgehen müssen nach Jerusalem, um Jesus wiederzufinden.
Du meinst die Emmaus-Jünger, die sagt, ganz enttäuscht sagt, wir hofften, er würde Israel erlösen. Und denen dann ein mysteriöser Wanderer, beziehungsweise Jesus in anderer Gestalt, das Wort auslegt, die Schrift erklärt und die dann tatsächlich Jesus erkennet.
Ja, sie hatten ihre Vorstellung gehabt von Jesus. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Und was haben sie gedacht? Er wird ein großer König sein, er wird die Römer aus dem Land jagen. Und was man so gedacht hatte damals, stimmte aber alles nicht. Sie mussten neu Jesus kennenlernen, dass er sein Reich baut durch Leiden und Sterben, dass er stirbt für unsere Sünde. Und erst als sie ihn dann erkennen beim Brotbrechen, dann rennen sie zurück nach Jerusalem und finden einen ganz neuen Jesus, für sie ganz neu, nämlich der auferstanden ist.
Und der, von dem es heißt, musste nicht der Christus solches erleiden und in die Herrlichkeit eingehen.
Ja, das ist interessant, dass es also diese Klammer gibt da im Lukas-Evangelium zwischen den zweimal von den Leuten, die zurückgehen nach Jerusalem und dann Jesus ganz neu finden.
Ja, ich denke, es ist sicher ganz spannend, auch das Lukas-Evangelium mal unter dem Aspekt zu lesen, als Bericht von Menschen, die auf der Suche nach Jesus sind. Die Kranke, die eigentlich bloß einen Arzt sucht und dann einen Heiland findet, Heilung für ihre Seele. Oder die Hungrige, die eigentlich bloß Nahrung für den Bauch sucht, aber dann an der Seele satt werdet. Menschen, die traurig verzweifelt sind und die bei Jesus dann einfach die Hoffnung findet, die Vergebung findet. Also ganz viele Geschichten von Menschen, die auf der Suche sind und bei Jesus was ganz anderes findet, als sie vielleicht zuerst gedacht haben, aber was viel Besseres.
Und so wollen wir uns Mut machen lassen, dass wir auch immer wieder mal auf die Suche gehen und eben auch offen sind, dass Gott sich ganz neu, uns offen, nein, nicht ganz neu, aber dass wir andere Sachen wertschätzen lernen und dass Jesus neu zu uns redet. Wenn Jesus in weite Ferne rückt, dann können wir uns aufmachen nach Jerusalem. Also die Bibel aufschlagen, drin lesen, von ihm hören, mit anderen, mit der Synode, also mit den Leuten, die mit auf dem Weg sind. Und Jesus wieder entdecken, er will sich von uns finden lassen und er freut sich, wenn wir auf ihn hören, wenn wir nach ihm suchen. Wollen wir beten? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist und dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Herr, lass uns doch deine Nähe erkennen und wenn du manchmal weit weg bist, gib doch, dass wir dich wiederfinden und dass wir dich neu erkennen, was du für uns getan hast. Wir danken dir dafür, dass du unser Herr und Heiland bist. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de